SRF 2 Kultur.
Liebe schreiben, so heißt der verheißungsvolle Titel, den zwei österreichische Kulturhistorikerinnen für ihre umfangreichen Studien gewählt haben. Zusammen mit ihrem Team haben Ingrid Bauer und Christa Hämmerle Paarkorrespondenzen aus rund 100 Jahren untersucht. Die Briefe sind zwischen 1870 und 1982 geschrieben worden. Zu Gast sind Ingrid Bauer und Christa Hämmerle. Eine Passage von Sandra Leis.
Einen wunderschönen guten Morgen, Liebe. Ich spüre dich nahe und genieße dieses schöne Gefühl. Smile. 8. März, 7.53 Uhr.
Lieber, ich bin heute auch schon seit dem frühen Morgen mit meinen Gefühlen und Gedanken bei dir. Aus dieser Verbundenheit heraus schicke ich für dich eine morgendliche Umarmung auf den Weg. 8. März, 8.01 Uhr.
Oh, das macht mich glücklich, Liebe. Ich spüre, wie gut du zu umarmen bist und drücke dich liebevoll an mich. Smile. So süß. 8. März, 8.12 Uhr.
Im ganz wirklichen Leben ist es noch ein bisschen süßer. Smile. Bis bald. 8. März, 8.26 Uhr.
Diese Liebesbotschaften haben sich eine Kulturwissenschaftlerin und ein Psychologe geschrieben, 2007. Sie haben sich damals gerade kennengelernt, leben in unterschiedlichen Städten und nutzen natürlich alle Medien, die das digitale Zeitalter zur Verfügung stellt, ja, um dieses räumliche Getrenntsein zu überbrücken und ihre Sehnsucht, ihre Gefühle auszudrücken. Und gerade diese zärtlichen Gesten per SMS werden für sie zu einem morgendlichen Ritual.
Heute gibt es auf jeden Fall nicht mehr die Bereitschaft, die Tradition ist nicht mehr aufrecht, dass Liebeskorrespondenzen, Liebesbotschaften ausgedruckt, aufbewahrt werden, wenn dann am Handy oder am Computer, aber nicht in Papierform. Es gibt natürlich diese Kommunikation weiter, sie ist viel flüchtiger geworden, vergänglicher. Heute sind die Botschaften kürzer geworden. Aber das heißt eigentlich nicht, dass nicht diese Kommunikation über Liebe nicht auch existiert in schriftlicher Form. Wir haben Paarkorrespondenzen vom den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre untersucht. Das hängt auch damit zusammen, dass in dieser Zeit einfach ungemein viele Briefe zwischen sich liebenden Menschen in unterschiedlicher Form ausgetauscht wurden. Dieses private Schreiben ist geradezu explodiert. Das hängt mit der Entwicklung des Postwesens zusammen. Das hängt mit der Verbreitung von Literarität zusammen, dem Ausbau der Schulpflicht. Immer mehr Menschen schreiben. Im 20. Jahrhundert hängt es leider natürlich auch mit den beiden Weltkriegen zusammen, in denen Millionen von Menschen getrennt sind und auch solche, die aus sozialen Unterschichten kommen, gezwungen sind, die Kommunikation per Postkarte, per Brief aufrechtzuerhalten. Und das ist Material, das auch überliefert wurde, das heute in Archiven liegt, das gesammelt wurde. In Wien gibt es eine große Sammlung solcher Korrespondenzen, die Sammlung Frauennachlässe am Institut für Geschichte. Die haben wir vor allem ausgewertet, aber nicht nur. Wir haben auch in anderen österreichischen Archiven noch solches Material gefunden und einbezogen. Die Paarkorrespondenzen zeigen auch, und das ist uns als Historikerinnen natürlich sehr wichtig, dass Liebe in all ihren Ausdrucksformen immer eingebettet ist in spezifische historisch-soziale Kontexte. Das heißt, Liebesmodelle, Liebeskonzepte, Wünsche, Vorstellungen sind auch Ausdruck ihrer Zeit und beeinflusst sehr stark von ihrer Zeit. Liebe ist nicht immer dasselbe. Auch wenn wir glauben, zu wissen, was Liebe ist, aber in einer historischen Perspektive ist dieser Wandel, diese Zeitgebundenheit auch sehr zu betonen.
Johann Georg Friemberger an Maria Anna Seitz. Wien, den 9.01.1874. hätten sie hineinzublicken vermocht in meine Brust, wie es da drinnen bebte und zitterte. Hätten sie dies Herzens geheimste Tiefe erschaut, die unnennbare Seligkeit gefühlt, die da auf- und niederwogte, unbegrenzt, alles überflutend. Maria Engel, glauben Sie mir, es sind keine Erheuchelten, es sind meine wahren Gefühle, denen ich Ausdruck gab, so tief schmerzlich und so hochfreudig zugleich.
Interessant ist hier, dass dieser gefühlsbetonte Ausdruck von einem Mann formuliert wird. Und wenn man diese Stelle jetzt vergleichen würde mit dem, was seine Verlobte in ihren Briefen schreibt, sie ist sachlicher, sie ist pragmatischer. Für sie ist wichtig, dass diese Verlobung, die Verbindung auf eine Ehe zuläuft, während er schwärmt. Er darf schwärmen, er kann schwärmen. Er ist eigentlich ein Konstruktionszeichner, hat einen technischen Beruf, aber er ist auch Schriftsteller. Und das bringt er sehr stark in diese Liebeskorrespondenz ein. Das heißt, im 19. Jahrhundert, in dieser Zeit, aus dem der Brief stammt, ist Schwärmen eher männlich konnotiert.
Und dieses Schwärmen wird den Männern vor allem im Rahmen der bürgerlichen Eheanbahnung von Anleitungsbüchern, sogenannten Briefstellern, auch nahegelegt. Es wird erwartet, sozusagen beim Werben um die zukünftige Ehefrau, ein gefühlvoller Mann zu sein. Der folgende Brief stammt aus der Korrespondenz eines Wiener Buchbindermeisters mit seiner Frau Emilie, die den Sommer mit den Kindern auf dem Land verbringt. Sie sehen sich zwar jedes Wochenende und überbrücken die Zeit dazwischen aber doch mit Korrespondieren. Und es ist eigentlich ein ruhiger Fluss des Schreibens. Sie erzählen sich nicht viel, sondern halten auf diese Weise einfach den sonst ja gemeinsamen Alltag aufrecht. Aber es gibt einen Brief, der aus diesem ruhigen Fluss heraussticht, weil dieser Buchbindermeister, es ist ein Karl, seine Frau Emilia an ein ganz besonderes Momentum der Beziehung erinnert, nämlich sozusagen an diesen denkwürdigen, schönen Abend, als unsere Herzen endlich laut wurden. Das ist zu lesen als eine Metapher, die an der sprachlichen Oberfläche verschlüsselt, was eigentlich gesagt werden will und soll, nämlich er will sie erinnern an die erste sexuelle Begegnung.
Karl Leitner an seine Frau Emilie. Wien, 29. September 1877, 8 Uhr früh. Liebe Emilie, es ist mir heute nicht vergönnt, dich am 5. Jahrestage, dass wir uns nach unserem freien Willen einander ganz angehören, in die Arme zu schließen und nach Herzenslust abzubusseln. Doch soll es morgen eingebracht werden. Morgen wollen wir uns zusammen jenes schönen und denkwürdigen Abends erinnern, wo unsere Herzen, die sich schon lange vorher entgegenschlugen, endlich laut wurden und zu unserer Vereinigung führten. Ich wiederhole heute Goethes Worte aus Hermann und Dorothea. Glücklich derjenige, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht, dem der lieblichste Wunsch nicht leise im Herzen verschmachtet. Ich küsse dich in treuer Liebe und mit fester Umarmung. Dein Schiercher Karl.
Interessant finde ich auch, dass sich der Schreiber sozusagen zur Beglaubigung seiner Gefühle Verstärkung bei Johann Wolfgang von Goethe holt. Das finden wir immer wieder. In den 1970er Jahren kommen natürlich die Referenzen aus einem ganz anderen Bereich der Populärkultur. Da sind es dann Songlyrics von den Beatles. Aber sozusagen, dass man eine Verstärkung, eine Beglaubigung für die eigenen Gefühle sucht, das finden wir eigentlich den ganzen Zeitraum unserer Forschungen hinweg.
Thank you.
Wir sind beide auch Historikerinnen, die in den 1970er Jahren begonnen haben zu studieren. Damals auch beeinflusst von der entstehenden Frauengeschichte, später der Geschlechtergeschichte. Und uns hat eigentlich immer auch interessiert, wie sich Geschlechterverhältnisse gestalten, wie Geschlechterverhältnisse in bestehende, in gesellschaftliche Machtverhältnisse, Hierarchien eingebunden sind. Und dafür haben wir verschiedenste Quellen auch ausgearbeitet. Ich stärker fürs 19., frühe 20. Jahrhundert unter verschiedensten Fragestellungen.
Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir beide aus einer Generation kommen, in der in den 70er Jahren dem Konzept der romantischen Liebe misstraut worden ist, auch deswegen, weil ja zu diesem Konzept gehört hat, die Frau ans Haus zu binden. Damals in den 70er Jahren kommt ja auch eine skeptische Rhetorik der Liebe auf, in dieser zweiten reflexiven Moderne, wo das Private ein offenes Projekt wird. Wir haben wirklich viele geschlechtergeschichtlichen Forschungen gemacht, aber der Blick durch den Liebesbrief, durch die Paarkorrespondenz führt einfach noch einmal in eine ganz andere Dimension der Beziehungen von Männern und Frauen. Und das hat uns gereizt. Und vor allem auch das Zur-Verfügung-Stehen solcher Schätze. Ja, da juckt jeder Historikerin, jedem Historiker. Und wir haben auch früher schon sehr viel mit Selbstzeugnissen gearbeitet, mit Tagebüchern, mit Autobiografien, mit lebensgeschichtlichen Erzählungen. Das heißt, es war diese Quelle, die subjektive Dimension von Geschichte, von Lebensgeschichte, von Liebe eröffnet. Ich kann mich noch gut erinnern, wie diese ND entstanden ist. Du bist ja sozusagen auch Kriegsforscherin und wolltest in diesem Bereich was machen. Und ich habe gesagt, mach mal doch einmal was Schönes. Und dann, ja, in unserer Sammlung Frauennachlässe in Wien liegen so viele Liebesbriefe. Das wäre doch was. Ja, es gibt bei Forschung immer auch so was wie einen außerwissenschaftlichen Elan, der einen neugierig macht. Man will auch selbst davon was haben. Und in dem Fall war schon auch das Bedürfnis, sich einem schönen Thema unter Anführungszeichen zuzuwenden, auch wenn Paarkorrespondenzen nicht nur schön sind, weil da geht es um Macht, da geht es um Konflikte, um Hierarchien, um Krieg. Diese Paarkorrespondenzen sind in die Dramen, die historischen Dramen des 20. Jahrhunderts eingebettet. Aber trotzdem, der Elan, der uns getragen hat, war, uns einem schönen Thema zuzuwenden. Sagbar ist Sexualität im 19. Jahrhundert nicht direkt, sondern sie wird auf der sprachlichen Oberfläche verschlüsselt ausgedrückt mit Metaphern, mit Andeutungsvokabeln. Da ist dann von den schönen Stunden die Rede, davon, dass man Gusto auf den anderen hat, dass man ihn am liebsten auffressen würde. Das heißt, zunächst wirkt in den Korrespondenzen Sexualität einmal als Leerstelle. Aber wenn man unter diese sprachliche Oberfläche geht, dann findet man viele Hinweise, dass Sexuelles, Erotisches sehr wohl ausgedrückt und vermittelt wird. Und gerade die Schreiberin des folgenden Briefes sticht da heraus aus unseren Quellen, weil sie sehr frei schreibt, verführerisch, naiv, kokett. Sie ist gerade frisch verlobt, das ist eine Konstanze, und sagt ganz offen, dass sie verrückt ist auf ihren künftigen Ehemann. Und trotzdem verwendet sie, um diesen gemeinsamen erotischen Erlebnisraum im Brief aufzubauen, eigentlich auch nur die sagbaren Intimitätsbekundungen, nämlich die Küsse, sie nennt das die Bussele, und Kosenamen. Aber es sind sehr spezielle, weil sie sagt, mein Bösewicht, und bezeichnet sich als seine Schlimme. Und das sind solche Andeutungsvokabeln, jetzt wo sie verlobt ist, endlich schlimm sein zu dürfen.
Mein liebes, liebes, innigstes Herzmanderl, So glücklich und so seelenvergnügt habe ich deine 1000 Pussele in Empfang genommen. Weil ich mir aber von einem Herrn doch nicht so ohne weiters so etwas schenken lassen kann, beeile ich mich diesem Herrn, meinem Bösewicht und was er schon noch alles ist, ganz gleich viel solcher guten Dinge wiederzusenden. Konstanze Nittmann an ihren Verlobten am 2.1.1896. Einige Tage später, am 11.01.1896, schreibt sie ihm in sein Büro im Ministerium: Du, das wäre aber wirklich lustig, wenn ich in deiner Schreibtischlade hausen könnte. Manches Mal möchtest du mir da hinein schnell einen Kuss geben, oder ich möchte ein bissel meinen Finger herausstecken, um dein liebes Pratzel zu erwischen. Und wenn du nicht zu lange, zu sehr mit den Haupt- und Staatsaktionen beschäftigt wärst, da könntest du auf einmal ganz leise Klopfen hören, dann immer lauter und lauter und zum Schlusse ein schreckliches Gepumper und alle Schriften gingen drunter und drüber. Mein lieber, lieber Konrad, im Geiste packe ich dein Gesicht fest mit meinen Händen und gib dir unendlich viele Bussele. Deine Dolkeke Stanzi.
Die Formulierungslust dieser Frau ragt wirklich heraus. Sie schreibt frei und trotzdem gibt es sowas wie eine intime Hierarchie. Denn wir sehen ihren künftigen Ehemann mit wichtigen Geschäften im Amt beschäftigt. Sie nennt das Haupt- und Staatsaktionen und sich imaginiert sie in seiner Schreibtischschublade, wo sie ihr Pratzerl heraussteckt. Und will ihn sozusagen immer wieder auch dran erinnern, es gibt neben diesen wichtigen Geschäften auch noch mich, die Liebe, die Lust des Begehrens. Also dieses offene Ausdrücken des Begehrens, auch wenn das nur mit indirekten Vokabeln ist, sticht aus den Beständen, die wir uns angeschaut haben, sehr wohl heraus.
Wir haben auch eine Korrespondenz ausgewertet in unseren Forschungen, die zeigt, dass die Ideen der Frauenbewegung 1900, Frauenbewegung und die Forderungen, die sie gestellt hat, eben auch präsent sind, verhandelt werden von Bahn. In diesem Fall ist es ein Nervenarzt, wie das damals heißt, ein Arzt, der in Berlin lebt und der verlobt ist mit der Tochter eines Fabrikanten im österreichischen Böhmen der Zeit. Und sie schreibt ihm, dass sie auch einmal dran gedacht hat, Medizin zu studieren. Und es ist interessant, wie er darauf reagiert.
Mein sehr verehrtes, gnädiges Fräulein. Dass Sie sogar den Gedanken hatten, Medizin zu studieren, finde ich schön. Dass Sie es nicht getan haben, finde ich schöner. Früher begnügten sich die jungen Mädchen mit der Krankenpflege, aber die proklamierte Gleichberechtigung hat ihnen die verleidet. Und doch ist die Krankenpflege ein spezifisch weiblicher Beruf. Der weibliche Arzt aber wird aus verschiedenen Gründen keine große Zukunft haben. Die geistige Begabung der Frau ist eine andere als die des Mannes, natürlich im Durchschnitt. Damit ist nicht gesagt, dass sie minderwertiger ist. Am geeigneten Platz ist die Frau wertvoller und umgekehrt. Die Frage ist nur, welcher Platz ist der geeignete? Der geeignetste Platz ist für die Frau zweifellos die Ehe. Und erst, wenn ihr diese aus irgendwelchen Gründen verschlossen ist, soll sie nach einem anderen streben. Ich habe diese Dinge schon vor Jahren mit meiner Schwester miterlebt. Sie hat leider in der Ehe nicht das Glück gefunden, das sie erhofft hatte, und arbeitet jetzt auf das Abiturium hin. Sie schwankte sehr zwischen einer angeborenen Neigung zum Vergnügen und einem doch recht erheblichen Interesse für Wissenschaft. Ihrer Anlage nach eignete sie sich nicht zum Studium. Die Verhältnisse haben sie erst dazu geeignet gemacht. In einer besseren Ehe wäre sie die glücklichste Frau geworden. Henry Mandl an Tilly Hirschfeld, 13.09.1910.
Tilly Hirschfeld antwortet darauf am 22.09.1910 unter anderem: Das muss ich Ihnen zugeben, dass Krankenpflege ein echt weiblicher Beruf ist. Ich könnte die Selbstaufopferung, die berufsmäßige Krankenpflege erfordert, wie ich glaube, nur in ganz verzweifelter Stimmung aufbringen. und würde meinen Neigungen nach immer noch eher nach dem Wege greifen, den ihre, mir leider unbekannte Schwester verfolgt.
Die zwei beginnen gerade eine Korrespondenz, nachdem sie sich kennengelernt haben und schon zu einem frühen Zeitpunkt, an dem sie noch per sie sind, also noch vor ihrer Verlobung, tauschen sie schon gegenseitig aus, quasi ihre Weltbilder, ihre Geschlechterbilder auch, ihre Vorstellungen, was Männer sind, was Frauen sind. Das ist auch wichtig, weil immerhin hat ja die Korrespondenz auch die Aufgabe, die Rolle, die Bedeutung, sie zusammenzubringen, sie zusammenzuführen. Und in der Tat, es kommt dann bald zu einer Verlobung. Es wechselt auch die Korrespondenz vom Sie zum Du. Und irgendwann ist auch ganz wichtig, dass sie ihre Korrespondenz dann den Eltern zeigt, ihren Eltern, ihm das dann nachher schreibt. Und sie bekommen sozusagen auch den Segen der Eltern, die Zustimmung der Eltern, was ja in dieser Zeit auch ganz, ganz wichtig ist und auch gesucht wird von den sich liebenden Schreiberinnen und Schreibern.
Das heißt, Liebeskorrespondenzen sind nicht immer nur etwas Intimes in dieser Zeit gewesen, sondern hatten auch die Funktion, sich in die Familie einzuschreiben, sich in die Verwandtschaft einzuschreiben und eben die Zustimmung der Eltern für das gemeinsame Liebes- und Eheprojekt zu bekommen. Es hat eigentlich letztlich mit ihrem eigenen Lebensentwurf schon zusammengepasst. Nicht eins zu eins. Sie sozusagen, sie stimmt ihm grundsätzlich zu, aber sie stimmt ihm nicht in allen Nuancen zu. Aber man spürt aus ihrer Korrespondenz, aus ihren Schreiben heraus, auch die Ängstlichkeit vor der sozialen Fallhöhe, die mit einem eigenen Beruf, mit einer akademischen Berufstätigkeit verbunden ist. Bei anderen Frauen aus dieser Zeit und ihren Briefen ragt da schon ein ganz anderer beruflicher Elan heraus. Sie traut sich das als Frau noch nicht zu. Die Sehnsüchte sind da, die Bedürfnisse sind da, aber den Mut zu diesem beruflichen Selbstentwurf hat sie noch nicht und darum passt das letztlich auch mit seinen Entwürfen zusammen, mit seinen Erwartungen zusammen. Interessant ist, dass sie dann später, nach vielen Jahren der Ehe und seinem Tod, dann in den USA sehr wohl eine Art medizinische Ausbildung absolviert. Das heißt, man kann auch sagen, dass es dieses Interesse an Medizin war, dass sie vielleicht auch diesen Mann wählen hat lassen, ja, sozusagen über ihn in dieses Berufsfeld, in dieses Interessensfeld hineinzukommen und dann sehr viel später verwirklicht sie das dann nicht als sozusagen Ärztin, aber doch in einem medizinischen Betätigungsfeld. In den 1920er Jahren beginnen sich Paarbeziehungen sehr stark zu wandeln. In den Korrespondenzen, die wir uns angeschaut haben, schleicht sich ein kühlerer Ton ein, ein irritierter Ton, oft auch ein ironischer Ton. Das hat viele Gründe. Es hat zum einen mit den emotionalen Verwerfungen durch den Ersten Weltkrieg zu tun, mit einer neuen Selbstständigkeit von Frauen. Es gibt ja damals diese vielen Diskurse um die neue Frau, um weibliche Berufstätigkeit, um ökonomische Unabhängigkeit. Es verschieben sich die Liebesmodelle, die Beziehungsmuster hin zu eher kameradschaftlichen Modellen, die an Gleichrangigkeit orientiert sind. Und man beginnt da romantischen Liebe zu misstrauen, weil man sie als alltagsuntauglich empfindet. Und das drückt sich auch in den Paarkorrespondenzen aus, wobei dazu kommt noch, dass es vor allem Frauen sind, die sich an diesen modernen Möglichkeiten, an diesen modernen Lebensentwürfen orientieren. Und das birgt natürlich in Beziehungen sehr viel Konfliktpotenzial, dieses Nebeneinander von alten und neuen Idealen.
Diese Suche nach neuen Liebesmodellen ist, denke ich, doch noch sehr stark in diesem Segment von berufstätigen Frauen, den jungen Angestellten zu finden. Und das Beispiel, das wir ausgesucht haben, spielt genau in so einem Milieu. Es ist eine Frau, die schon studiert hat, eine Botanikerin, die an einem landwirtschaftlich-chemischen Forschungsinstitut tätig ist. Sie ist mit einem höheren Ministerialbeamten verlobt. Er ist Kriegsheimkehrer, hat am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Er kommt wirklich auch innerlich traumatisiert aus diesem Krieg zurück, war auch nervenkrank und war auch geschlechtskrank, was sie erst nach seinem Tod dann erfährt. Und diese zwei, dieser Mann, diese Frau, tauschen sich auf eine sehr ironische Art, auf eine geradezu teilweise auch sarkastische Art auch aus über diese neue Frau und diese neuen Frauenrollen, wobei sie diejenige ist, die das favorisiert. Sie ist die Frau Doktor, sie ist die Studierte und er eigentlich lieber eine Frau alten Stils hätte, nach den alten Konventionen auch. Er möchte das bürgerlich-traditionelle Geschlechtermodell eher haben, aber sie mokieren sich drüber, sie entwickeln einen Humor, damit umzugehen. Einen sehr spritzigen Humor, wie wir gefunden haben.
Georg Scheicher, selbst verfasstes Nikolausgedicht an Emilie Fuhrmann. Dezember 1920. Dies schickt der heilige Nikolaus der lieben kleinen Mutzi-Maus, obwohl sie schlimm gewesen ist, das ganze Jahr zu jeder Frist, wobei er hofft, dass sie mit Fleiß sich bessere auf jede Weis. Die Bussis abgewöhne sich und pünktlich werde fürchterlich, die Schokolade nicht mehr esse, sich niemals mehr so weit vermesse, noch klüger wohl als er zu sein. Ansonsten kriegt im nächsten Jahr sie eine große Rute gar, womit der gute Geckibus sie täglich dreimal wichsen muss, damit aus ihrem harten Köpfel man die Rosinen aus sie klätzel. Und aus der bösen Doktorin wird eine sanfte Emilin, ein gutes Frauerl zum Genuss, ausschließlich für den Geckibus.
Emilie Fuhrmanns Antwort an Georg Scheicher: Hölle, den 5.12.1920. Du schlimmer Geckimann, ich rat dir Besserung an, sonst bring ich dir aufs Jahr bloß Ruth und Kohle da. Dein Krampus.
Ich finde, zum Teil gibt es da auch einen recht aggressiven Unterton. Ja? Also der damit versteckt wird, wenn man genauer hinhört, könnte man diese in Versform verpackten Liebesdialog auch als sehr aggressiven Dialog sehen, hören, der einem auch erschreckt. Ja? Also sozusagen die gute Doktorin mit der Rute wichsen, kann man auch als Gewaltandrohung lesen. Mit Humor verpackt, aber sozusagen auf einer Ebene drunter ist es trotzdem auch sehr konflikthaft und aggressiv. Und Konflikte nehmen in den Paarkorrespondenzen dieser Zeit sehr stark zu. Wir haben ja unsere Briefe auch systematisch ausgewertet, kodiert, auch mit Codes wie Konflikt, Streit, Auseinandersetzung. Und das häuft sich in den 1920er Jahren stark.
Aber darf ich noch betonen, dass diese Geschichte tragisch endet? Er ist sicher auch dieser aggressive Mann oder dieser Mann, der sich dem versperrt in gewisser Weise. Er ist aber auch ein Mann, der wirklich mit einer quasi zerstörten Männlichkeit aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt. Er hat sich angesteckt im Zuge des Krieges. Wir können jetzt spekulieren, warum. Er ist geschlechtskrank, das ist für ihn ein großes Problem, weil er kann das, was von einem Mann erwartet wird, nicht mehr wirklich erfüllen. Er zweifelt daran, ob er Kinder bekommen kann. Und das endet in diesem Fall damit, dass er löst die Verlobung einmal auf, sie kommen dann wieder zusammen und er bringt sich um am Tag vor der Eheschließung. Das heißt, er kann diese Rolle nicht erfüllen. Er ist voller Angst, er ist voller Schuldgefühle wahrscheinlich auch und sieht nur diese Lösung.
Wir haben als Historikerinnen Liebesbriefe eigentlich Paarkorrespondenzen in einem weiteren Sinn untersucht, aus einem sehr langen Zeitraum, über 100 Jahre, von den 1870er Jahren bis in die beginnenden 1980er Jahre. Da war vieles überraschend, mit dem wir nicht gerechnet haben, nämlich, dass es eben in diesen Paarkorrespondenzen nicht nur um Liebesbotschaften, Liebeserklärungen geht, sondern dass da Liebesmodelle, Ehemodelle auch verhandelt werden, dass Konflikte ausgetragen werden, dass sich Frauen, die schreibenden Frauen und Männer mit ihren Selbstentwürfen als Mann und Frau zeigen, dass sie sehr deutlich machen, was sie sich vom anderen jeweils erwarten. Und was uns auch überrascht hat, aber danach haben wir ja speziell als Historikerin auch gefragt, wie sehr die Briefe jeweils in ihre historische Zeit eingeschrieben sind, von den kulturellen Konventionen her, aber auch von den wirklich politischen Rahmenbedingungen her. Wir haben ja sehr stark Briefquellen aus unterschiedlichsten bürgerlichen Milieus, aber haben sehr danach getrachtet, auch Briefe zu finden aus bildungsferneren Schichten, aus anderen sozialen Schichten, Briefe eines Bauernsohns zum Beispiel oder Briefe eines Dienstmädchens. Und das ist eine Quelle, die wir auch ausgewählt haben, nämlich eines Dienstmädchens ist nur ihre Seite der Briefe vorhanden, dass sich just in den Sohn, den gutbürgerlichen Sohn ihrer Dienstherrschaft, verliebt hat. Und aus deren Briefen, sie stammen aus den Jahren 22 und 1923, sich die Höhen und Tiefen einer sehr ungleichen Liebesbeziehung herauslesen lassen.
Lisa Albrecht an Heinrich Mader. Salzburg, 18.04.22. Mein Liebling, vor allem will ich dir nochmals meinen herzlichsten Dank sagen für alle Vorbereitungen, welche du für meine Ankunft getroffen hattest, teils in ideellen und teils in materiellen Sachen. Oh, Liebster, könntest du nur so zufrieden und glücklich über unser Beisammensein sein wie ich? Es wirkte alles zusammen. Erstens, schon die Freude, die du bei meiner Ankunft zeigtest. Zweitens, die Rede, dass es einer deiner glücklichsten Tage sei. Und drittens, ganz besonders freute mich die Antwort einer schon längst gestellten Frage und deine Treue. Wirst du mir immer so bleiben, Liebster? Einen stillen Kummer habe ich zwar, Liebster, ob unser Beisammen Folgen haben wird. Es entscheidet sich Anfang der nächsten Woche. Eine Frage, Heinrich, hätte ich noch an dich, ob auch du mit mir zufrieden warst. Bitte beantworte diese Frage aufrichtig. Also, Liebster, lebe wohl. Auf eine baldige Antwort hoffend, grüßt und küsst dich, Lisa.
Für die Zeit des Zweiten Weltkrieges haben wir Tausende von Briefen natürlich auch erhalten und auch in der Sammlung Frauennachlässe ins Projekt einbezogen. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass Millionen von Menschen von Paaren getrennt sind, sich schreiben, dass dieses Schreiben auch vom nationalsozialistischen Regime stark gefördert wird. Es soll ja gerade den Soldaten vermitteln, dass die Heimat an sie denkt, dass ihre Frau treu ist. Es soll die Soldaten im Durchhalten stützen. Es soll Heimat und Front zusammenbinden, trotz der Trennung, weil man genau weiß, Truppenmoral ist auch davon abhängig. Kampfbereitschaft ist auch davon abhängig, dass Soldaten Post von ihren Lieben daheim bekommen. Das Feldpostsystem, das schon im Ersten Weltkrieg natürlich institutionalisiert ist und mehr oder weniger schlecht funktioniert, wird im Zweiten Weltkrieg perfekt perfektioniert und diese Verbindung zwischen Front und Heimat klappt relativ gut. Natürlich, wir müssen ja für diese Zeit immer mitdenken, nur innerhalb der Mehrheitsbevölkerung, der sogenannten arischen Bevölkerung, denen die Teil dieser deutschen Volksgemeinschaft sein dürfen. Sehr viele andere Menschen sind ausgegrenzt, werden verfolgt, werden umgebracht. Das heißt, wir haben natürlich Korrespondenzen dieser privilegierten Mehrheitsbevölkerung untersucht im Projekt. Man muss auch sagen, dass innerhalb dieser Mehrheitsbevölkerung der Nationalsozialismus durchaus Freiheiten ermöglicht, etwa in Bezug auf voreheliche Sexualität, die auch jungen Frauen zugestanden wird, so sie nicht verlobt sind, verheiratet sind. Darüber gibt es in der Sexualitätsforschung auch wichtige Studien. Der Nationalsozialismus führt in Österreich die Scheidung ein, die Scheidungsmöglichkeit, weil die Zivilehe erst 1938 erlassen wird. Vorher gab es ja nur diese katholisch gestiftete Ehe. Das heißt, er bringt dieser Mehrheitsbevölkerung durchaus auch größere Handlungsräume, Möglichkeiten, und das wird auch aufgegriffen, verhandelt in Barkorrespondenzen. Auch dieses Rassistische, diese rassistische Dimension wird verhandelt, bis hin zu, dass wir manche Briefe haben, in denen auch von den Judenverfolgungen durchaus die Rede ist, aber im Sinne dieser Propaganda, dass damit eben eine Notwendigkeit erfüllt wird oder dass damit die Privilegien der Juden in der Sowjetunion, die sie angeblich hatten, endlich zurückgenommen werden, einem Wunsch der Bevölkerung gefolgt wird. Also wenn man da manche Briefe liest, dann hat man wirklich den Eindruck, dass diese NS-Propaganda, diese Ideologien, Erklärungen in den Briefen übernommen werden. Natürlich gibt es Zensur. Wir wissen nicht, was Menschen geschrieben hätten ohne Zensur, aber so ist es mal. Es löst ja trotzdem etwas aus beim Adressaten, was dasteht. Das hat ja auch Wirkmacht. Und eine ganz wichtige Wirkmacht, die diese Korrespondenzen haben, sie motivieren wirklich das Durchhalten. Und das ist auch den Herrschenden oder dem Militär sehr bewusst und was auch wieder zu einer Förderung dieser privaten Korrespondenz führt. Bis hin zu, dass Feldpostnummern, Feldpostadressen in Zeitschriften veröffentlicht werden und junge, ledige Frauen aufgerufen werden, den Soldaten zu schreiben und so eine Korrespondenz aufzunehmen.
Rudolf Kretschmer an seine Frau Charlotte. Stalino, 7.6.42. Mein liebes, gutes, kleines, süßes Frauchen Lotte. Heute erhielt ich Flugmarken. Ich lege dir alle gleich bei, damit du mir mal schnell schreiben kannst. Monatlich erhält man 4 Stück, wovon 2 für die Heimat und 2 für den Soldaten bestimmt sind. Ich warte jetzt schon brennend auf Post, denn nach meiner Rechnung könnte in den nächsten Tagen schon etwas zu erwarten sein. Ich habe oft große Sehnsucht nach dir. Tagsüber bin ich abgelenkt und habe nicht viel Zeit, an daheim zu denken. Aber wenn das Feierabendgefühl kommt, dann merke ich sehr, dass ich, trotz der netten Menschen, die um mich sind, dass ich allein bin und mein Leben nur noch mit dir zusammen einen Sinn hat. Sinn ist dabei das richtige Wort, denn ohne dich fehlt mir ein Sinn. Dabei ist es aber so eigenartig, ich habe nicht das Gefühl, 2.500 Kilometer von dir entfernt zu sein. Mir ist es so, als ob ich bloß in Potsdam Eiche oder Werder wäre und dich eigentlich immer anrufen könnte, wann ich wollte. Und wenn ich dann wirklich anrufen will, dann kommt der schreckliche Sturz in die Wirklichkeit und ich merke, dass ich schon viele Jahre vom Heimatherde fort bin.
In diesem Beispiel zeigt sich sehr gut auf der einen Seite die ungemein große Bedeutung einer funktionierenden Korrespondenz. Er schreibt aber auch von Liebe, von Sehnsucht, ist gleichzeitig in Stalino eingesetzt, in einer Zeit, in der dort die Judendeportationen wirklich gerade auch laufen. Darüber schreibt er in einem anderen Brief. Er braucht natürlich die Flugmarken, die funktionierende Post auch, um seiner Frau daheim ständig ständig Pakete zu schicken mit allem Möglichen, erbeutete Waren, was er ganz billig kaufen kann, weil so viele Menschen dort deportiert werden, entrechtet werden. Das fällt dem deutschen Militär natürlich in den okkupierten Gebieten quasi in die Hände. Dieses Beispiel und gerade die Stelle ist ja eigentlich eine sentimentale Liebesbotschaft auch, die er ihr schickt, artikuliert seine Sehnsucht. Das läuft alles neben dem, was ich jetzt noch geschildert habe, in diesem historischen Kontext. Das heißt, romantische Liebe wird auch inszeniert, konstruiert, aufrechterhalten, gerade auch in dieser Trennungssituation. Ist aber nicht unschuldig, das zeigt dieses Beispiel eines nationalsozialistisch affinen Paars, beide sind auch Mitglieder der Partei, sehr deutlich.
In den 1950er Jahren ist man ganz dringlich auf der Suche nach Normalität. Nach diesen Extremen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs will man das Leben wieder stabilisieren und letztlich auch die Lasten der Vergangenheit wegschieben. Und eine ganz zentrale Strategie dafür ist der Rückzug ins Private. Die Restaurierung der alten Liebes-, Ehe- und Familienverhältnisse und Modelle. Und man greift dazu zurück auf Ideale in einer weit zurückliegenden Vergangenheit, die unverdächtig ist, nämlich auf die Ideale des 19. Jahrhunderts, auf die harmonische Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, die bürgerliche Geschlechterrollenphilosophie damals entwickelt hat, durch eben das Ideal der komplementären Rollen und der getrennten Aufgabenfelder von Mann und Frau. Und dieses Ideal wird auch damals massivst vermittelt in den 1950er Jahren durch Illustrierte, durch Schlager, durch Filme, durch Anstandsbücher. Und es ist kein Wunder, dass die junge Frau im folgenden Brief eigentlich eine sehr begabte junge Frau, eine 18-jährige Maturantin mit vielfältigen Talenten, begabten Versuchen in der Malerei. Sie hat sogar bei Oskar Kokoschka sozusagen einen Kurs, eine Malschule besucht. Aber sie schlüpft eifrigst hinein in dieses limitierte Rollenkleid für Frauen, das die 1950er Jahre ihr nahelegen.
Schau, ich hab dich gern. Das ist keine Schwärmerei. Sondern das weiß ich ganz gewiss. Und ich glaube, dass ich irgendwie schon die wichtigsten Voraussetzungen hätte, dass ich auch wirklich heiraten könnte. Ich meine, dass ich mir nicht sagen muss, ich mache dich wahrscheinlich unglücklich. Ich bin soweit gesund, ich bin sparsam und immer mit sehr wenig zufrieden gewesen. Ich bin nicht fad und nicht spießerisch und habe ein frohes Herz. Ich bin trotz meiner Malerei kein hauswirtschaftliches Antitalent, also du brauchst da keine Angst zu haben. Und jetzt überhaupt, wie du dir denken kannst, mit Feuereifer dabei, kochen, nähen etc. zu lernen. Ich habe auch ein Haus und eine Wohnung. Und nun zu dir. Wie soll ich dir begreiflich machen, dass ich mir gar nicht mehr und nicht weniger wünsche, als gerade wie du bist, Liebster? Ich wünsche mir einen Mann, einen ganz richtigen Mann. Er kann ruhig Fehler haben, aber ich muss aufschauen können zu ihm. Das kann ich zu dir. Er soll mir geistig auf jeden Fall ebenbürtig sein. Trifft ebenfalls zu. Er soll katholisch sein, soll kein Maler sein, soll nicht reich sein, weil reiche Leute fast immer nichts wert sind. Er soll mich vor allem lieb haben und mir treu sein. Also wäre grundsätzlich nichts, was dich und nichts, was mich so unglücklich machen könnte. Ich bin so froh um dich und dass du gerade so bist und nicht anders. Und wir werden es ganz bestimmt schaffen, wir zwei. Hertha Feldbauer an Friedrich Kastner. 5.3.1959. Thank you.
Ich finde es ja spannend, wie zielstrebig sie auf dieses Projekt Ehe zusteuert. Sie formatiert selbst im Rahmen dieser sehr klassischen Rollenaufteilung und hat auch für ihren künftigen Mann schon sozusagen das Profil entworfen. Letztlich ist sie eigentlich sehr aktiv. Sie sagt auch, sie will das, er ist eher zurückhaltend. Sie sagt, ich habe auch eine Wohnung, ich habe auch ein Haus und du brauchst keine Angst haben. Ich kann zwar gut malen, ich bin künstlerisch begabt, aber ich bin mit Feuereifer jetzt dabei, kochen zu lernen. Also es ist sie überzeugt ihn davon, nach diesem Rollenmodell, das in dieser Zeit gängig ist, ein Eheprojekt, eine Ehe einzugehen. Und das ist das Spannende an unseren Quellen, dass man eben sieht, wie die Feinmechanismen solcher Entscheidungen funktionieren, dass das nicht nur die Normen der Zeit sind, die Konventionen der Zeit, die Männern und Frauen einem künftigen Paar so etwas nahelegen, sondern wie das selbst angeeignet wird, mit wie viel Elan und Aktivität auch.
Ist natürlich auch noch eine Zeit, in der ja auch von Recht her der Mann das Oberhaupt der Familie ist. Das schreibt das Gesetz vor. Wir haben in Österreich die große Reform des Familienrechts erst Mitte der 1970er Jahre. Und diese Restaurierung wird in Medien, in der Schule, überall sehr breit betrieben. Wenn man aber jetzt die Biografie dieser Frau bis in die 1970er Jahre, 80er Jahre anschaut, dann hat sie diesen klassischen Weg gewählt. Sie bekommt Kinder, sie ist dann Ehefrau und Mutter, lässt sich aber Jahrzehnte später scheiden von ihrem Mann. Sie geht, sie kann aufbrechen, sie kann nochmals neu anfangen, was früheren Generationen von Frauen so noch nicht möglich war. Und das ist auch das Neue an dieser Geschichte. Das heißt, sie zieht dann in die Großstadt und beginnt hier ein selbstdefiniertes, eigentätiges, auch politisch aktives Leben. So gesehen ist es auch wieder eine Geschichte, die zwar in diesem ganz konservativen Ideal der 50er wurzelt, und da ist diese Korrespondenz sehr eindringlich. Aber wenn man die Lebensgeschichte in den Blick nimmt, dann zeigt sie natürlich auch auf das, was Frauen am Ende des 20. Jahrhunderts in den letzten Jahrzehnten dann auch schon möglich wurde und ist.
Das heißt, sie profitiert dann auch von diesem Aufbruchsgeist und von den neuen Diskursen der 1970er Jahre. Sie lässt sich sozusagen, glaube ich, 1974 scheiden und hat da eben den Aufbruchsgeist dieser Zeit hinter sich, wo sich Leben neu gestalten darf, wo das Private zu einem offenen Projekt wird, wo man nicht mehr glaubt, dass soziale Rollen fix und unveränderlich sind. Für sie selbst war strikte Rollenkonformität noch ein Liebesbeweis. Ja? An das glaubt man in den 1970er Jahren nicht mehr. Da bricht zu viel auf. Neue Leitwerte wären wichtig, Selbstverwirklichung, Individualität. Das drängt ein Leben, das gesellschaftlich vorreguliert wird, zurück. Das ist nicht mehr attraktiv. Man will das Private, man will die Liebe, man will man selbst gestalten. Diese Lebensgeschichte wird auch von diesem rasanten Wandel erfasst, der dann nach 1968 und auch bestärkt durch die Frauenbewegung und die Studentenbewegung eigentlich alle Lebensbereiche liberalisiert und aus dieser gesellschaftlichen Vorregulierung herausholt. In den 1970er Jahren macht man sich auf die Suche nach neuen Modellen, nach einer neuen Art, nach neuen Möglichkeiten des sich einander Begegnens. Aber was man schon auch herauslesen kann, ist, dass es zunächst noch ein Ringen ist zwischen alt und neu. Denn es gibt auch durch die Elterngeneration, es gibt die alten Werte noch, es gibt die Konventionen noch. Es ist durchaus noch ein Aufeinandertreffen von Alten und Neuen, in dem man sich erst positionieren und orientieren muss. Und für mich war es so spannend bei den Quellen, dass wir die neuen Beziehungen, die man sucht, der Begriff Beziehung taucht ja auch erst auf, für diese neuen Begegnungen zwischen Männern und Frauen es ja oft noch gar keinen Namen gibt, gar keinen Begriffe gibt. Eine Korrespondenz habe ich in Erinnerung, wo sich die beiden, sie ist glaube ich 16, er ist 19, beide gehen noch in ein Gymnasium, fragen, was tun wir da, was haben wir da jetzt? Führen wir eine wilde Ehe? Sind wir verlobt? Bist du mein Freund? Also es gibt noch keine Begrifflichkeiten, weil die Ehe erst sozusagen ihre Monopolstellung verliert. Voreheliche Sexualität wird erobert, es ist die Zeit der sexuellen Revolution, aber so einfach, so leicht geht das dann in den konkreten Beziehungen nicht. Und das ist das Spannende an dieser Zeit, die Innenseite dieses rasanten Wandels herausarbeiten zu können und zu merken, dass es da ganz unterschiedliche Verhaltensweisen gibt. Es gibt die Radikalen, ja, die sich sozusagen auf diese neuen Möglichkeiten stürzen. Es gibt die Gemäßigten und es gibt die Nachzügler. Wir haben in unseren Briefen, die wir untersucht haben, ein sehr schönes Beispiel gefunden, das signalisiert, worum es in dieser Zeit geht, nämlich um Begegnungen zwischen Männern und Frauen auf gleicher Augenhöhe. Und dieser Aufbruchsgeist kommt in diesem Beispiel auch sehr schön zum Ausdruck.
Bernhard Stelzer an Beate Furtner, 17.09.1982. Liebe Beate, wenn du mich streichelst, läuft mir jedes Mal ein Schauer über den Rücken. Tatsache ist auch, dass ich zu dir sehr viel Vertrauen habe. Obwohl ich noch Schwierigkeiten habe, frank und frei, also ohne Hemmungen, drauf loszureden. Dies wohl deshalb, weil ich Angst habe, dich zu verletzen. Zu oft wurde mir gesagt, dass ich ein unsensibler Rüpel bin. Vielleicht bin ich's auch. Wo aber hätte ich es lernen sollen? Im Internat? Oder gar beim kommunistischen Studentenverband. Apropos Verletzen. Ich bin froh, dir nicht auf das Ruderboot geholfen zu haben, weil ich glaube, dass du sehr gut ohne mein Eingreifen aufs Boot gekommen bist. Verletzend wäre gewesen, dich mit meinen ach so männlichen Muskeln herauszuziehen. Von jemandem Vertrauen zu jemandem etwas zutrauen ist kein weiter Weg. Liebe, schön war's, als wir beide auf unseren Motorrädern so stark, so unverletzbar, jede Sekunde uns selbst, uns zusammen, uns und die Landschaft, die an uns vorüberbrauste, lebten. Oder schweißtriefend die Pedale tretend, riechen wir uns und die Natur, und dann lieben wir uns im hohen Gras. Die Zitronenfalter klatschen mit ihren Flügeln Beifall, und ein geschwätziger Spatz erzählt seiner Freundin, dass er es nicht nur gesehen, sondern auch gehört hat. Gerüchte besagen, dass eine griechische Landschildkröte dazu einen Song der Beatles gesungen haben soll. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64.
Das war eine Passage von Sandra Leis. Sprecher Kurt Grünenfelder und Isabel Paris. Musikauswahl Joachim Salau. Zu hören waren der Pianist Christopher O'Reilly und das Fauré-Quartett. Technik Basil Kneubühler. Meine Gäste waren die österreichischen Kulturhistorikerinnen Ingrid Bauer und Christa Hämmerle. Sie sind Herausgeberinnen des Buches »Liebe schreiben – Paarkorrespondenzen im Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts«. Erschienen ist es im Verlag Van den Höck und Ruprecht.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.